Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café. Und heute gibt es noch was ganz Besonderes, denn Thomas, wir sind zum ersten Mal gemeinsam verreist, oder?
Ja, wie schön, oder Lars? Wir beide zusammen auf einer kuscheligen Reise.
Ganz romantisch.
Reise. Aber sowas. Ja. Honeymoon.
Genau, wir waren nämlich bei Astera Estate. Die sind ein Jahr alt geworden und haben Investoren und auch Publisher eingeladen. Und ja, haben uns für einen Tag eingeladen und dann haben sie uns ein bisschen erzählt, was so abgeht. Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen, weil Astera steht natürlich auch aktuell ein bisschen im Fokus. Und deswegen, normalerweise wollten wir nichts dazu machen, aber wir dachten, das macht vielleicht Sinn, da ein paar Worte zu verlieren, oder?
Ja, auf jeden Fall sollte man darüber reden. War ja auch kein Vergnügungsfahrt, wie das jetzt so gerade durchklingt, sondern tatsächlich ein Arbeitswochenende. Ich fand es relativ hart.
Ja, ist halt immer so, ne? Ich kenne das ja, wenn man in Riga ist, also viel Entspannung hast du da nicht, wenn du dann halt von morgens bis abends in Gesprächen hängst. Also ja, wer denkt, dass es Urlaub ist, der ja, ist wahrscheinlich kein Blogger.
Genau, aber wichtig ist ja vorneweg, ne? Also wir waren ja auch eingeladen, Lars, ne?
Genau.
Die Kosten für die Unterkunft und Flug hat Astera übernommen.
Ja, genau, bevor jetzt wieder hochgerechnet wird, wie viele Hunderttausende von Euro wir da abkassiert haben. Also ich glaube, der Flug hat irgendwas um die 600 hin und zurück gekostet. Hotel, glaube ich, 200 für die Nacht, für die beiden Nächte. Und den Rest haben wir, glaube ich, selbst bezahlt. Also ich glaube, viel mehr war da nicht. Also wir sind nicht reich damit geworden.
Auf gar keinen Fall. Das war, wie gesagt, anstrengend. Und bevor wir uns wieder zu verplappern über Banalitäten, weil ne, habe ich so eine Art kleines Reisetagebuch nämlich mal aufgeschrieben, weil es war ja alles vollgepackt und wir hatten ja noch eine ziemlich kurze Nacht. Wir sind irgendwie nachts um 12 oder noch später ins Hotel gekommen und am anderen Morgen ging es dann auch fast schon los. Und das Interessante fand ich, dass es ja gerade mal eine halbe Stunde außerhalb von Riga dann war, wo wir hingefahren sind. Kurzes Stück auf dieser National- oder Autobahnartigen Straße raus und dann ging es schon in den Wald rein, ländliche Pisten. Und dann nach recht kurzer Zeit auf der linken Seite ist Astera Village aufgetaucht. Ich kann es ja noch nicht, aber so als Investor schon, also Investorperspektive, kam es mir dann doch sofort schon ein bisschen bekannt und vertraut vor, abgesehen von einer großen Zelthalle. Und zu der kommen wir später noch, Lars, oder?
Ja, genau. Und was hast du eigentlich die Dinger wiedererkannt? Weil tatsächlich sind das ja nur so Konzeptfotos auf der Website, die Projekte, aber eigentlich in Wirklichkeit sehen sie auch so aus, oder? Also ist ja nicht großer Unterschied.
Ja, auch dieses Blockhaus oder so, ich meine, das hatte ich auch gesehen, also dieses Gästehaus und so, das habe ich schon wiedererkannt. Mhm. Also es war auf jeden Fall, hat es vertraut gewirkt auf mich, das Ganze. Also irgendwie nicht, wie sie also manchmal ist bei so Urlaubsbildern, ne? Du siehst ein super tolles Hotel oder sonst wie mit drumherum, alles schön, kommst in der Realität hin und denkst, oh shit, was haben denn die für eine Kamera benutzt? Wie haben denn die das geschafft, das so gut abzubilden?
Ja, genau. Ja, aber ansonsten ja genau, die Lage ist eigentlich ganz, ganz cool, 30 Minuten von Riga entfernt. Wobei, ich bin auch schon mal zurückgefahren nach Riga in der Rush Hour, das ist keine gute Idee. Da braucht man nämlich keine 30 Minuten, sondern 2 Stunden.
Mhm.
Aber was auch ganz schön ist, ist 20 Minuten von Ostsee entfernt und die nächste Stadt ist Adasi, 5 Minuten entfernt, auch ganz schick. Ja, aber ein Auto braucht man, glaube ich, schon, wenn man da ein Haus hat oder diejenigen, die da wohnen. Ansonsten wäre es jetzt echt schwer, da irgendwo hinzukommen, also irgendwo wegzukommen, weil es gibt da nicht so wie in Riga, kannst du dir kein Leihauto gerade mal nehmen oder einen Scooter oder sonst irgendwas. Ich glaube, der Bahnhof, der ist auch nicht so einfach erreichbar. Der ist zwar nah, aber da ist irgendwie, glaube ich, noch ein Wald zwischen. Und ja, braucht man ein bisschen, bis man da ist.
Ja, und was ich dann auch überraschend fand, ne, dann nicht ein großer Banner und irgendwie Empfangskomitee oder sonst wie. Es waren nämlich überraschend relativ wenige Gäste da und die Atmosphäre war eher wie bei einem Familienfest oder Familienfeier. Also alle kennen sich dort, habe ich dann Eindruck gehabt. Ne? Die Gründer waren mit ihren Frauen da und viele Kinder waren vor Ort. Und außer sozusagen Friends and Family warst du dabei, Lars, und ich. Und ein Investor war noch da und sonst niemand. Wir waren quasi drei aus der Reihe Getanzte. Und der Rest war unter sich. Also es war ein sehr intimes Fest.
Ja, fand ich auch. Wobei, glaube ich, ganz schön viele gar nicht gekommen sind. Also zusammen, glaube ich, 10 Investoren wurde so zugesagt. Und ja, wie das so ist, man kennt das ja, man organisiert irgendwas und kurz vorher kommen dann die Absagen, man ist im Fahrstuhl stecken geblieben, Autos liegen geblieben und sowas. Genau, und da war nur einer da. Da habe ich mich jetzt auch gewundert, dass sie da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, professionelle Präsentationen oder sowas abziehen, sondern alle sind mit ihren Frauen und Kindern da angekommen. Fand ich schon auch anders, auf jeden Fall.
Ja, und es waren auch ja, ihr habt ja schon gesagt, Friends da. Also von daher, ja, es war auch Henrys und Toms von Ventus da, beide mit ihren Familien und ihren vielen Kindern. Und ich denke, zu dem Thema Ventus kommen wir später auf jeden Fall noch. Man kommt nicht um Astera drum rum, um nicht auch über Ventus zu sprechen. Und ja, wir haben sie ja getroffen, haben uns natürlich mit ihnen unterhalten, haben uns nicht beschämt weggewandt. Wir wollen aber zuerst hier über Adasi reden, würde ich sagen, Lars, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Genau. Also vom Festivität her würde ich sagen, gut, vielleicht war es auch ein bisschen meine Stimmung, die ich mitgenommen habe, aber ich fand, es war so eine kleine bescheidene, ein bisschen gedrückte Feierlichkeit. Ne? Also großes Fest war es definitiv nicht. Andererseits fand ich auch ziemlich sympathisch das Ganze. Also es war irgendwie null Prunk, null Pomp. Ne? Es ist kein Shampoos geflossen, es gab keine Austern oder sonst wie irgendwie. Und dabei haben sie eigentlich echt allen Grund zu feiern. Ein Jahr Astera und eine Menge ist passiert.
Ja, definitiv. Wenn man da mal zurückblickt, wie es vor einem Jahr aussah, das ist schon ein bisschen was anderes. Aber zu dem Baufortschritt kommen wir ja gleich wahrscheinlich auch nochmal, ne? Wollen wir auch nochmal drüber sprechen.
Genau. Jetzt darfst du den Pflichthinweis raushauen, Lars.
Ah ja, genau. Ja, bevor wir tiefer einsteigen, an der Stelle natürlich nochmal der Hinweis. Also wir beide sind selbst investiert und manche unserer Links sind natürlich Affiliate-Links, wenn nicht sogar alle, die auf Astera gehen. Und der Erwerb der Vermögensanlage ist natürlich mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Und der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.
Genau. Natürlich muss man sich das Ganze auch angucken. Was heißt, wir mussten es nicht. Also ich wollte es mir auf jeden Fall angucken. Ich kann es ja noch gar nicht. Also deswegen war die Baustellenführung, dachte ich, aber wie viel Baustelle es ist, da kommen wir ja noch dazu. Die war dann obligatorisch, sind dann also über das Gelände marschiert. Trotz der ganzen Hitze, also auch in Riga war es ziemlich heiß. Wir waren an diesem 40 Grad Wochenende in Riga. Gut, es war nicht ganz so heiß. Allerdings hat's gereicht lassen. Wir hatten ja auf dem Rückweg dann auch noch eine Erfahrung, wie Riga mit sowas umgeht.
Ja, das war echt gut. Ja, kann ich ja auch mal erzählen. Also es ging auf dem Rückweg, als wir nach Hause gefahren sind, kam so eine Warnmeldung aufs Handy, wie wir es hier auch in Deutschland kennen, diese Testmeldung. Und wir dachten schon, oh scheiße, jetzt kommen die Raketen aus Russland. Aber nee, das war eine Hitzewarnung, weil es halt über 30 Grad war.
Genau.
Das fand ich echt sehr, sehr ulkig.
Also, 34 naja. Grad Alarm. So, genau, aber ich fange ja schon wieder an abzuschweifen, tut mir leid. Also zurück zum Thema. Wir sind dann über das Dorf quasi dann marschiert und haben uns das dann angeguckt. Und ja, da kann man schon mehr sehen als nur erahnen. Das ist schon ziemlich viel fertig. Was ich auch aber noch interessant fand zu dem Thema, wo wir gelandet sind, also an diesem Freizeitbereich, da ist ja ein Gästehaus, da ist noch ein paar Gästehäuser mehr. Eben auch an dieses Thema mit einer Halle. Und die Halle ist nämlich eine Paddelhalle, wohl die erste im Baltikum. Also Paddel, wer das nicht kennt, ich kann das auch nicht vorher. Das ist was, wo man so einem Glaskäfig drin mit einem Tennisschlägerartigen Ding einen Tennisball über ein Netz schießt und versucht, nicht gegen die Glasscheibe zu rennen.
Ja.
Nicht ganz ungefährlicher Sport, muss ich zugeben.
Habe ich auch gehört, ja. Ja.
Gute Besserung, geht raus. So, aber genau, zurück. Ich sehe schon heute das Wetter lenkt mich echt ab. Ich kann mich da nur in Details wieder verlieren. Aber ja, dann Umfeld dort fand ich, wie gesagt, ziemlich nice. Das ist teichartige oder schwimmteichartige, was sie da hatten. Also es gab da kleine Seen, die mit Schwimmpontons ausgestattet waren, wo dann die Kinder drin geschwommen haben. Schöner Freizeitbereich zum Sitzen. Und was dann natürlich hier, wir sind ja mit einer Baudynastiefamilie unterwegs, was dann auch gleich natürlich Thema war. Mit der neuen Halle ist es nicht getan. Nebendran ist auch nochmal so ein, ja, ein Konferenzzentrum, aber zum Beispiel was, wo Seminarräume beherbergen soll, geplant und ein kleines Bistro. Für solche, ja, Freizeiten hatte ich das verstanden, oder? Oder für so kleine Firmen-Events war das dann gedacht, dass die dann da die Paddelhalle plus Übernachtung oder Feierlichkeiten stattfinden lassen können.
Ja, ja, genau. Es gibt ja eigentlich diese zwei Bereiche, also das, wo wir quasi gefeiert haben, in Anführungsstrichen. Und das soll man wohl, oder so war, glaube ich, die Idee, dass man das als eine Art Event-Space oder so für Firmen vermieten kann, wo man dann halt ja eine diverse Anzahl von Leuten hinpacken kann, genau, irgendwelche Präsentationen machen kann danach oder Teambuilding, Paddle spielen. Und die können sich natürlich auch ein gutes Geld damit verdienen, also Astera. Und zudem bieten die ja jetzt mittlerweile auch noch weitere Services an, wie zum Beispiel Wäsche waschen, Gartenarbeiten so in dem anderen Bereich, also der dann mit den Häusern, der dann verkauft wird, das ist ja nochmal getrennt von dem, wo wir jetzt waren. Also es ist schon echt relativ groß geworden. Und als mir Astera vorgestellt wurde, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, habe ich da, wo wir jetzt gefeiert haben, habe ich da auch circa eine Woche gewohnt mit meiner Familie. Das war auch ganz cool und wir haben uns halt die Umgebung und sowas angeschaut. Ja, also von daher hat sich da in der Zeit ganz schön was getan, weil als ich da war, standen nämlich nur diese drei Häuser, das sind ja zwei, ja, mehr oder weniger Wohnhäuser und halt dieses eine große Haus vor dem See, aber mittlerweile ist da halt dieses Gästehaus noch und diese Paddelhalle, das waren vorher alte Ruinen, die haben sie abgerissen.
Ja.
Da wird ja immer noch fleißig gebaut, also da kommt noch einiges dazu, also es ist schon beachtlich, was da in der kurzen Zeit draus geworden ist und ja, wie schön es auch geworden ist.
Genau. Und bevor wir jetzt rübergehen über das zum eigentlichen Dorf, dazwischen liegt ja so diese Durchgangsstraße, wobei ich würde das hier eher als Feldweg definieren. Also es ist kein riesiger Verkehr auf der Straße. Ich hoffe, das bleibt ja auch so für die, die dort wohnen. Die Lage ist schon toll. Wald, Fluss und die NATO. Also ab und an ein bisschen Geschützfeuer, das muss man schon abkönnen. Also das hat man schon durchaus gehört. Das darf man nicht verschweigen. Also wer gegen so einen satten Schlag was hat, der geht besser nicht hin.
Ja, also am Wochenende, da hatten wir definitiv Bombenwetter, muss man sozusagen.
Ja, es war jetzt auch nicht dramatisch, aber so fürs letzte Mal, wenn man es noch nie gehört hat, das erste Mal.
Man schreckt schon zusammen, ja.
Man hat schon so, denkt schon so, holla, was ist das hier, ne? Also das fand ich schon spannend, aber.
Und das, was wir gehört haben, das war auch noch relativ leise. Also wie gesagt, ich war eine Woche da und manchmal hast du dann schon mal so einen Panzerschuss irgendwie um 4 Uhr morgens gehört oder um 5 Uhr morgens. Muss man sich wahrscheinlich schon dran gewöhnen, wenn man da wohnt, nehme ich mal an. Also da schreckt man schon auf.
Ja, genau. Aber dann sind wir ja endlich rüber ins Dorf bei dem schönen Wetter, ne? Bei dem warmen Wetter in Riga. Und das eigentliche Dorf, das hat schon ganz schön Gestalt angenommen. Also ich habe das schon gut erkennen können. Also die Rohbauhäuser kann man ja gut sehen. In den Rohbauhäusern, wie schnell das nämlich funktioniert. Ja, das ist ja keine Pappkartonhütten, das Ganze, sondern das entsteht ja aus diesen vorgefertigten CLD-Holzbauteilen. Die sind schnell zusammengeklebt und aufgestellt. Und für euch da draußen, ich habe es mal kurz nochmal rausgesucht, was das CLD-Zeug nämlich ist. Ja, man könnte es jetzt trivial sagen, das ist Brettsperrholz.
Ist ja super, super unsexy, aber gut.
Ja.
CLT ist ja schön. Schon schöner, ne?
Klingt schöner, ja. Aber es ist ein Massivholzbaustoff, nämlich aus mehrfach kreuzverleimten Hölzen, also Holzlagen besteht. Sind wir so um 90 Grad zueinander zugeordnet. Dadurch trägt halt diese Platte in beide Richtungen gleichmäßig und stabil. Und die ganzen tragenden Wänden werden damit dann auch gebaut. Also man braucht nichts anderes zum Tragen, sondern das ist aus tragendes Material zugelassen. Das Zeug wird fertig zugeschnitten im Werk schon und das wird auf der Baustelle im Prinzip dann nur noch, ich sag jetzt mal, zusammengeklebt. Und damit ist auch klar, warum das so schnell geht. Ne? Du klebst es zusammen und dann fängst du ja fast schon mit dem Innenausbau an und musst ja gar keinen Rohbau in der Form machen. Und was ich natürlich auch spannend fand, wir waren ja da unterwegs, ne? Da kam natürlich auch die Frage, wie sieht's denn aus mit Brandschutz und so? Ja, es ist natürlich Holz, ne? Und Holz hat eigentlich eine ganz gute Eigenschaft, was nämlich Brandschutz angeht. Es verkohlt an der Oberfläche und diese Kohleschicht an der Oberfläche verlangsamt dann den Abbrand. Und das Spannende ist, Holz hält länger stabil als ein Stahlträger. Ein Stahlträger, der ist nach wenigen Minuten mitunter durch und bricht dann einfach zusammen. Und so eine 12 Zentimeter Holzwand, und das ist nicht viel 12 Zentimeter, ich weiß gar nicht, die nicht sogar dicke Raten zum Teil, die halten 90 Minuten Stand. Also kann man nicht meckern.
Ja. Muss ich auch nicht,
ja. Ja, das Thema Raumklima ist natürlich ohnehin klar. Wenn das Holz nicht total versiegelt wird, nimmt es die Luftfeuchtigkeit aus, gibt's ab. Und für die, die auf CO2-Bilanzen stehen, ist natürlich noch viel besser. Verbautes Holz ist der beste CO2-Speicher, den es gibt. Also auch prima. Und damit würde ich sagen, sind das definitiv keine Holzhütten in Form von Bretterbuden, sondern ich finde es eine richtig coole Bauform. Mich hat es beeindruckt.
Du hast ja mal, glaube ich, liebevoll irgendwann mal Schuhkartons genannt, aber sind schon echt schicke Schuhkartons.
Definitiv und natürlich auch vernünftig beheizt. Ne? Also die Wände sind ja, habe ich ja gesagt, alles vorbereitet und ausgefräst und schlau gemacht ist, dass natürlich das Zeug eine Wärmepumpe hat, Fußbodenheizung, vor allem die auch im Sommer kühlen kann. Das haben wir nämlich in dem Gästehaus dann gleich erlebt. Das war richtig angenehm temperiert. Und Solarzellen sind teilweise auch auf dem Dach. Batterien gibt es wohl auch, oder wurde darüber gesprochen. Also das ist schon sehr durchdacht, hat mir sehr gut gefallen. Ja, und in der Straße gab es schon fertige Häuser, wo wir uns dann auch angeguckt haben. Und eins haben wir ein bisschen länger angeguckt, Lars. Magst du erzählen, warum?
Ja, genau, ja. Ein Haus haben wir uns ja genau angeschaut und das war ja mein Vielleicht-Haus. Ich hatte ja letztes Jahr überlegt, ob ich mir nicht ein Haus kaufe. Und ja, dann kam die ganze Geschichte ja mit der BaFin-Meldung. Da habe ich wieder gesagt, nein. Und dann haben wir es uns trotzdem jetzt nochmal angeschaut. Und ja, mittlerweile denke ich, ja, warum eigentlich nicht? Das eine hat dann nichts mit dem anderen zu tun. Solange man alles gut offenlegt, dann sollte das auch kein Thema sein. Also mittlerweile überlegen wir halt wieder, ob wir es machen. Aber ja, du warst ja auch mit drin, du hast es dir angeschaut und du fandest es, glaube ich, auch ganz schick, ne? Und drei Wochen ist es jetzt fertig und dann, ja, jetzt in der Zeit will ich mir halt überlegen, ob ich es dann noch mache oder nicht. Ja, es ist halt nur diese BaFin-Sache. Also wenn die halt jetzt wirklich kommen, will ich halt auch nicht irgendwie in der Baustelle wohnen oder so. Deswegen ist da halt die Überlegung, ob wir da jetzt irgendwelche Ausstiegsklauseln vielleicht reinbauen, dass man das halt irgendwie dahingehend absichert. Aber ich glaube, da sind die auch relativ offen. Gucken wir mal, ob wir das machen oder nicht. Wir hatten schon ein schönes Familienprojekt. Und du hast ja auch schon mal ein Ferienhaus gehabt. Du warst jetzt nicht so überzeugt davon, aber an sich wäre es eine schöne Sache da hinten eigentlich. Und man könnte auch mehr über den Baufortschritt berichten, vielleicht mal öfter vor Ort sein. So, das passt eigentlich ganz gut ins Konzept.
Ja, ist was anderes, ein neues Ferienhaus zu haben, als so wie ich ein gebrauchtes, wo man ständig dran rumschrauben muss und auch niemand vor Ort ist, der dann was für einen schraubt. Von daher, ich finde es ein super Haus. Also klang jetzt auch ein bisschen begeistert von mir. Ich meine, vielleicht lasse ich mich auch zu leicht begeistern. Es wurde ja auch schon unterstellt, dass ich ja brenne für manche Themen. Also in dem Fall muss ich sagen, ich fand es richtig cool dort. Und ich hätte auch gerne, dass wir hier bei uns in Deutschland solche Häuser bauen könnten und mit dieser beschleunigten Bauweise. Aber ich will jetzt schon wieder abschweifen. Ne? Wir sind immer noch in Astera Village. Ein interessanter Punkt noch, würde ich noch sagen. Also wir sind ja diese eine Straße, wo schon ein Haufen Häuser gebaut sind. Ich weiß gar nicht, Lars, ob du noch ein paar Zahlen ausgekramt hast. Ich weiß gar nicht, wie viele fertig sind und so und wie viele im Bau sind. Aber wann?
Ich glaube, es sind 8 oder so fertig oder nahezu fertig. Aber man kann sich das auf der Website von dem Astera Village, also die haben nicht Astera Estate, sondern es gibt auch nochmal eine lettische Website. Und da kann man sich den Bauplan anschauen und auch sehen, wie viele schon reserviert oder verkauft sind und noch gebaut werden. Das haben die da relativ transparent gemacht. Vielleicht können wir das auch in die Shownotes packen. Kann man später mal raussuchen. Ja, da kann man es halt immer live sehen, wie es aussieht.
Genau, sind auch einige schon reserviert. Und reserviert heißt, dass die Leute Geld anzahlen müssen, was dann verfallen würde, wenn sie zurücktreten und sonst angerechnet wird. Was ich auch spannend fand, es gibt ja diese verschiedenen Haustypen. Und ja, aber das bedeutet nicht, dass man das unbedingt dann durchziehen muss. Also da haben sie uns berichtet, dass es auch sehr flexibel sein kann. Ich meine, es war die NATO, glaube ich, die dann Bedarf angemeldet hat für Wohnungen statt für Häuser. Und haben sie geschwind mal so eine Villa umgeplant. Da war eigentlich gedacht, dass man da eine Villa drauf baut. Und das haben sie innerhalb von wenigen Minuten den Plan geändert. Und während das eine mehr Wohnung, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt wirklich mehrstöckig wird oder ob es halt eine Doppelhaushälfte oder sowas in der Art wird, auf jeden Fall halt nicht mehr eine Villa. Und es funktioniert halt deswegen so schnell. Also es ist auch nicht so, dass man in Lettland bauen kann, wie man will. Ne? Also da gibt's auch Regeln und Gesetze. Aber die haben das Baufenster halt einfach genutzt, was da war, das Existieren. Und innerhalb des Baufensters gab es dann halt auch keine großen Neugenehmigungsprozesse. Und finde ich gut. Also das ist mal genauso pragmatisch, wie man sowas angehen sollte. Ne? Baufenster bleibt gleich, neues Haustyp drauf, wo sie wissen, dass es dort Demand gibt und damit dann fertig durchgezogen.
Ja, überhaupt ist ja, glaube ich, die NATO ein großes Thema da, was Kunden angeht und vor allem auch sichere Kunden, weil da sind halt viele Soldaten mit ihren Familien. Ja, und die haben halt auch die Kohle, einfach sich sowas auf nur zu mieten. Ich meine, die Miete ist ja auch ziemlich knackig. Ich meine, so ein Haus kostet, glaube ich, 2.000 Euro Miete im Monat. Hm?
Ja.
Ich meine, das ist fast das Doppelte, was ich hier zahle für das Haus hier im Dörfchen. Das ist schon ordentlich. Also muss man sich auch leisten können.
Ja, wobei Riga ja auch nicht billig ist. Also ich meine, das ist ja nur eine halbe Stunde weg mit dem Auto. Das muss man halt auch sehen. Ich weiß gar nicht, wie die das schaffen, dort das Lebenshaltungsthema da aufzustemmen. Ich habe dort auch ein paar Aushänge gesehen von Häusern, die zu verkaufen waren oder Wohnungen in Riga. Holla die Waldfee, ne? Aber jetzt schweifen wir schon wieder ab, Lars. Weil wir sind ja dann nach den ganzen Besichtigungstouren in die Autos gestiegen und sind noch ein kleines Stück gefahren, weil wir wollten ja noch mehr besichtigen.
Genau, es ging nämlich noch zur CLT-Fabrik. Das ist ja ein weiteres Projekt, was eigentlich gar nicht so zu dem Dorf passt, aber ja, was Astera Estate ja ein paar mehr Möglichkeiten geben soll in Zukunft.
Also für mich gab es da nicht wirklich viel zu sehen. Gut, den sauber gegossenen Fußboden, auf den sie, glaube ich, ziemlich stolz waren, dass der Fußboden. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig. Also da kommen ja diese dicken, schweren CLT-Maschinen drauf und die müssen ja auch der Boden muss das tragen, müssen auch ausgerichtet werden. Aber in den zwei Hallen war der Boden halt perfekt da. Und du kennst das auch noch in einem ganz anderen Zustand, ne?
Ja, genau. Ich war vor ein paar Monaten schon mal da und also da war schon eine Menge mehr Schutt. Also die haben schon einiges weggemacht. Die Böden, hast du gesagt, die haben Wände eingerissen, sieht alles ein bisschen aufgeräumter aus. Aber klar ist auch, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun.
Ja, und es soll wohl auch noch draußen ein größerer Anbau entstehen und es ist halt natürlich so ein typischer Industriebau halt. Na, wenn man da jetzt eine Loft einbauen würde, fände ich es vielleicht wieder spannend, aber sonst wird halt eine Fabrik. Ne? Ah. Was es noch gibt, ist glaube ich ein Funfact, den du uns erzählen kannst, Lars, mit dem coolen alten Schornstein. Da weiß nicht, ob man da Wohnung reinkriegt. Ich glaube es eher nicht, aber die haben eine Drittnutzung dafür gefunden.
Ja, genau, das ist auf diesem Fabrikgelände steht eigentlich das größte Gebäude in diesem Stadtraum Adasi und zwar ist das so ein riesiger Schornstein. Und der wird auch nicht abgerissen, weil da oben klemmen nämlich 5G-Antennen drauf. Und die sind halt wichtig für den Empfang, den die ganzen Leute da haben. Und das ist vermietet an die Gemeinde. Das ist also ein ziemlich sicherer Cashflow, den sie dann noch mitnehmen. Und ja, das gehört jetzt halt Astera oder beziehungsweise den Gründern von Astera. Eigentlich eine ganz, ganz coole Sache, dass sie da sowas noch haben. Ja, also mal ein Cashflow, den man nicht so erwartet.
Genau, also ich würde sagen, unterm Strich ziemlich beeindruckend, was sie da im letzten Jahr hochgezogen haben. Und ja, du kennst ja mehrere Bauphasen, Lars. Du kannst das sicherlich noch besser einordnen als ich. Ich kenne ja nur die Bilder und die Videos und eben jetzt den aktuellen Stand. Aber für mich war es beeindruckend, das nicht nur als Rohbau zu sehen. Ich meine, hallo, wenn ich mir überlege hier bei uns, wenn da ein Bau startet, da ist in einem Jahr vielleicht als Fundament oder so fertig, ne? Und noch nicht Leute eingezogen.
Nee, also letztes Jahr, als ich das erste Mal da war, da waren wir, wie gesagt, in diesem Eventbereich. wo auch noch nicht so viel war, aber das, da wo die Wohnhäuser stehen sollten, da war im Grunde nur so ein kleiner Matschweg rein. Die Schranke war damals schon da und es stand ein Hausgerippe. Und jetzt sind ja beide Straßen voll bebaut auf beiden Seiten. Und die Straße, die jetzt eigentlich erst im Juli kommen sollte, die ist auch schon fertig auf der rechten Seite. Also da haben sie schon echt richtig was gemacht. Ist schon sehr beeindruckend. Diese CLT-Fabrik, das weiß ich nicht, da hast du jetzt, glaube ich, noch nichts zu gesagt, wofür die eigentlich da ist. Also die wollen ja diese CLT-Elemente, also die sollen einfach näher an dem Bauplatz sein, damit die halt schneller da sind. Und das gibt ihnen auch noch die Möglichkeit, diese Dinger zu verkaufen, zum Hafen zu bringen und dann halt zu verschiffen. Und ja, das auch länderübergreifend. Das ist, glaube ich, so der Plan. Also damit wollen sie sich halt eine weitere Einkommensquelle eigentlich schaffen.
Genau, ja, das war so der große Eindruck von, sagen wir mal, vor Ort. Und ich meine, in den Pausen drumherum oder eigentlich immer wieder wurde natürlich auch diskutiert. Und zwar natürlich auch über das Thema BaFin-Fehlern, was, wenn das passiert ist und was man daraus lernen kann, was man tun kann. Und war natürlich auch eine unserer Fragen, ne? Wie stellen Sie sicher, dass das bei Ihnen in der Form nicht passieren wird? Und ja, was Sie ja schon getan haben, ist im ersten Schritt das Vertragswesen anzupassen und da werden vermutlich noch weitere folgen, weil parallel laufen nämlich Prüfungen mit deutschen Anwälten und da werden zwei Dinge jetzt durchleuchtet. Zum einen, welche Lizenzform überhaupt zu Ihrem Geschäftsmodell passt. Eine ESCSP-Lizenz, die fällt ja nach Ihrer eigenen Einschätzung schon mal raus. Das ist völlig ausgeschlossen. Ja, und dann weiß ich natürlich, dass zum anderen das zweite Thema, was Sie klären, diese Kernfrage, ob Ihre Vertragsstruktur wie bei Ventus als erlaubnispflichtiges Einlagengeschäft eingestuft werden könnte oder nicht. Da sind sie dran. Ich habe da jetzt nur diese Antworten gekriegt, dass sie das prüfen. Da werden sie, denke ich, auf jeden Fall demnächst bestimmt noch mehr dazu liefern. Und wenn es eine Vertragsanpassung gibt, werden zumindest die Investoren dort, also ich und du, das mindestens mal mitbekommen und abklicken können oder auch nicht.
Genau. Und die haben ja auch gesagt, haben ja auch ziemlich viele die jetzige Vertragsanpassung schon angenommen. Ne? Also es gab ja schon eine Runde. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, haben über 90% die neuen Verträge angenommen. Ich war übrigens einer, der es leider nicht angenommen hat. Ich dachte, ich hätte es angenommen, aber ich habe es vergessen. Und dann war das Pop-up weg. Aber das wird, glaube ich, jetzt so wie bei Devon laufen, dass die nochmal eine Erinnerung rausschicken und dann kann man die Verträge immer noch annehmen. Also es ist halt immer, wenn man sich nicht jeden Tag in der Plattform einloggt, dann kriegt man es manchmal nicht mit.
Genau. Ich habe dann auch gefragt, weil wir ja bei Ventus kennengelernt haben, wie schnell es gehen kann, dass keine Gelder mehr bewegt werden können, weil Paysera in Konto gesperrt wird. Da haben sie schon Maßnahmen, dass sie natürlich das sowieso getrennt haben, Firmenvermögen auf eigenem Konto und von den Kundengeldern. Und sie haben mindestens drei verschiedene Banken das Ganze verteilt. Ja, sie sind nicht von einem einzigen Institut abhängig und ein Treuhänder oder sonst was gibt es noch nicht. Das Ganze verwalten sie selbst, ob das jetzt eine Überlegung ist und ob das notwendig ist, keine Ahnung. Aber es ist schon mal gut, dass sie nicht nur ein Konto haben, dass sie das Ganze verteilt haben. Nur mal kurz, ich mache ein bisschen Eigenwerbung, also so dem ganzen Thema wird hoffe ich doch mal demnächst bei mir einen längeren Beitrag geben. Ich habe nicht nur aus Terra die Fragen gestellt, ich habe ganz vielen Unregulierten die Frage gestellt und habe auch viele Antworten bekommen und die werde ich mal die nächsten Wochen aufarbeiten und dann mal vorstellen, was das auch rumkam und welche viele viel tun und welche viel weniger tun. Und aus Terra würde ich sagen, ist gut im Mittelfeld dabei. Die haben das Problem erkannt und sind dabei, die Gefahr zu bannen, um es mal so zu plastisch zu sagen.
Wobei die natürlich auch am, sagen wir mal, gefährdetsten mit sind, weil die ja auch aktiv gemeldet wurden. Also die müssen halt auch ein bisschen was machen, beziehungsweise haben es ja schon gemacht. Da ist die Frage, ob es da noch mehr zu machen ist oder nicht.
Genau. Dann haben wir ja noch was Positives bei Astera. Die haben ja diese Kreditlinie. Ich meine, rund 3 Millionen Euro. Und die Bautätigkeiten können sie natürlich flexibel hoch und runterfahren. Du hast ja schon erwähnt, was so ein Haus Miete kostet. Dann kann man sich ja überschlagen. So ein Haus kostet zwischen 300.000 und 400.000 Euro. Das sind alles Summen, die man gut kalkulieren kann. Ich muss ja keine 10 Häuser parallel bauen. Baue ich halt nur 2 oder 1 parallel. Da fährt es halt runter, wenn da irgendwie die Geldmittel stocken würde. Und ein Haus kriege ich halt auch wesentlich leichter verkauft als ein Kraftwerk. Daher mache ich mir da tatsächlich aktuell keine Sorgen, dass es da mit Käufern dann ein Problem wird, falls da mal wirklich die Kassen knapper werden. Also definitiv erhellend für mich der Besuch gewesen, würde ich sagen. Was nicht, Lars?
Ja, denke ich auch. Hast du auf jeden Fall recht. Und das recht mit den 3 Millionen. Da gibt's auch noch ein bisschen mehr. Zum einen haben sie ja auch noch einen bewertbaren Business Case mit den fertigen Assets, die es jetzt anfangs noch nicht gab. Also die Banken sehen ja auch, da passiert wirklich was. Da wird was gebaut, da wird was verkauft. Bin also recht optimistisch, dass es da auch andere interessierte Banken gibt. Oder die Kreditlinie bei dieser Industra Bank halt auch noch weiter hochgefahren werden kann. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als ich die Plattform vorgestellt habe, da war damals mit ein Argument, dass sie halt bei Capitalia einen Zugang bekommen haben, bei der Crowdfunding-Plattform. Die sind relativ streng, was die Aufnahme von oder was das Gewähren von Krediten angeht. Und ja, den Zugang hätten sie theoretisch ja wahrscheinlich auch wieder, wenn sie da nochmal einen Finanzierungsbedarf hätten. Also ich glaube, da gibt es definitiv einige Möglichkeiten, die sie zuschalten könnten, wenn es da irgendwie Probleme gäbe.
Genau. Also von daher, das Sorgenbarometer ist für mich persönlich gesunken. Ich meine, wir reden übrigens hier immer nur über unsere persönlichen Eindrücke. Ne? Ihr wisst ja, nur zur Sicherheit, falls jemand auf eine komische Idee kommt, das ist jetzt, was wir als Investoren darüber denken. Also ich mache mir da jetzt gerade wenig Sorgen. Ich habe auch nichts auf dem Zweitmarkt eingestellt. Ich behalte das. Das läuft für mich.
Genau, habe ich auch nicht gemacht. Ach so, ich habe noch vergessen, es gibt übrigens wahrscheinlich auch noch eine weitere Finanzierungsmöglichkeit. Die ist, glaube ich, noch nicht spruchreif, darf man noch nicht veröffentlichen, aber auf jeden Fall haben die noch eine Möglichkeit genannt, die es demnächst wahrscheinlich geben wird. Also ich mache mir da auch erstmal keine Sorgen. Also das ist halt ein bisschen anderer Fall, würde ich mal sagen.
Ja, es ist einfach Substanz da. Das ist halt der große Punkt, Substanz, ja. Und die halbwegs liquide ist an der Stelle. Von daher.
Und man weiß, was die Häuser kosten. Ne? Also es ist ja, die Preise genau. Sind ja öffentlich verfügbar. Und ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, aber die steigen auch. Also die Preise, die sie letztes Jahr veranschlagt haben, die sind bei Weitem von dem entfernt, was sie mittlerweile für die Häuser veranschlagen. Also da ist auch eine schöne Steigerung sogar drin.
Wird ja alles teurer, wissen wir ja. Ja,
ja, scheiß Inflation.
So sieht's aus. So, aber dann würde ich sagen, wird's Zeit, mal rüber zu Ventus zu gehen. Lars, ich hab's ja dazu mit Namen. Du kannst dir mal erzählen, wer alles da war und warum wir auch noch sonntags arbeiten mussten.
Ja, genau. Also auf dem Fest, hast du, glaube ich, schon erwähnt, ne, waren der Toms und der Henrys von Ventus, beziehungsweise Toms von White Label Solutions. Da war noch ein anderer Mitarbeiter, der Avis, und halt eine Marketing-Mitarbeiterin, die Santa. Das waren, glaube ich, alle. Aber ich weiß nicht genau, wer überhaupt noch Ventus zuzurechnen ist. Ich glaube, das sind ja gar nicht mehr alle. Ja, genau. Und am Sonntag hat es dann noch der Janis Timmer angerufen, und der wollte mit uns sprechen.
Ja, der hatte unbedingt Redebedarf, und ja, das haben wir dann auch noch so für euch natürlich nur. Nein, wir hatten auch ein Eigeninteresse, da kommen wir ja gleich dazu, haben wir dann auch mit ihm noch gesprochen. Kommen aber gleich für mich noch vorneweg was ziemlich Persönliches. Also es ist einfach nur meine Wahrnehmung. Ich finde, die wir da getroffen haben, die sind alle extrem in der Gesellschaft integriert, also mit teils 2, 3 oder 4 noch kleinen und zum Teil auch ein bisschen größeren, aber alle noch schulpflichtige Kinder. Und ich muss echt sagen, ich finde es total irritierend, wenn dann von Postkarten aus der Südsee gesprochen wird, oder die wollen sich dann absetzen demnächst. Und was ich noch viel geschmackloser finde, wenn da irgendwelche Führerbunker-Parodien rausgehauen werden und Untergangsszenarien da an die Wand gemalt werden. Also da frage ich mich schon echt, was für ein Framing hier betrieben wird. Aber ist nur meine Meinung als privater Investor und als vor allem auch als Mensch, ne, der nicht jedem die bösesten Absichten unterstellt. Lars, aber ich spüre schon, du hast schon noch was auf der Zunge zu dem Thema, gell?
Ja, nicht so richtig. Also ich meine, generell kann ich da nur zustimmen, und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, in den letzten Wochen ist man auch extrem in dieser Telegram-Bubble drin, was teilweise gar nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Und ich bin auch auf einigen Gruppen mittlerweile ausgetreten, weil ich es auch echt einfach nicht mehr lesen kann. Und das bringt auch einfach keinem was. Und das ist teilweise auch mittlerweile so ab von der Realität. Und ich habe mittlerweile auch eine andere Brille auf, aber das ist halt ja das Problem, wenn man das immer nur von außen sieht. Also ich meine, wir hatten ja schon zuhauf auch wirkliche Betrüger in P2P, ja. Wenn man jetzt an die letzten Jahre denkt. Aber wenn wir an Investio oder Kützal denken, ich meine, den Unterschied, den erkennt man doch ziemlich deutlich, auch wenn es natürlich jetzt nie eine 100%ige Sicherheit gibt und auch nie geben kann. Aber ich denke mal, hier in dem Fall bei Astera Estate wird sich wahrscheinlich niemand irgendwie in die Südsee absetzen, würde ich mal sagen. Ja, für mich sind es ganz normale Menschen, die auch was aus ihrem Leben machen wollen, wie andere auch. Und bei Astera muss man noch dazu sagen, das ist ja wirklich eine Art Lebenswerk von den Gründern, also von dem Edgars und seiner Frau. Und die machen halt seit Jahren den ganzen Tag nichts anderes. Und die haben jetzt auch keine Ambition, jetzt 100 Millionen Euro irgendwie im Jahr einzusammeln. Die wollen ganz klar dieses Projekt da realisieren, diese Häuser bauen und das Gebiet immobilienmäßig entwickeln und erschließen und auch noch bewirtschaften dann für ihren Cashflow mit den Extra-Services, was ich eben genannt hatte, mit Garten, Wäscherei und diesem ganzen Kram. Ja, aber ich glaube, ansonsten haben die da nicht so diesen Ambitionen, da jetzt Geld einzusammeln ohne Ende. Und krass fand ich auch, wie gut man da wirklich vernetzt ist. Also so viele Kinder, wie du schon gesagt hast, ne, und die teilweise auch in den gleichen Kindergarten gehen und die Eltern zu den gleichen Elternabenden. Ja, ist halt schon was anderes, als wenn man einfach nur von außen drauf schaut.
Genau, aber dann kommen wir wieder zurück zu Ventus, ne? Also wir haben ja mit mehreren gesprochen, und
ja, sorry.
Ist auch wichtig, ich finde es durchaus wichtig, also auch auch ein Toms und ein Henrys haben einen Haufen Kinder dabei und die da in der Schule dort gehen und so. Also deswegen, das muss man schon ein bisschen auch, finde ich, einordnen. Da, da ist eine andere Verantwortung wie jetzt damals bei dem Kützal-Typ, der uns auf der Invest überfallen hat. Also der hat einen ganz anderen Eindruck auf mich gemacht. Aber jetzt schweife ich schon wieder ab, sollte ich ja nicht gemacht.
Ach, eine Sache muss ich gerade noch reinwerfen bezüglich Netzwerk.
Einer
der Mitarbeiter, nämlich auch von Ventus, der ist zum Beispiel mit jemandem verheiratet, der früher bei Via Invest gearbeitet hat. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Und das heißt also, die Plattformen sind auch nochmal in sich irgendwie familiär vernetzt. Also das ist ja, muss man sich für die, ich frage mich immer, wie man sich die Gespräche dann abends vorstellt. Keine Ahnung, der eine arbeitet für Leute, die bei Telegram als Scammer abgestellt werden und die andere dann für eine regulierte Plattform. Also wie sind dann die Gespräche abends am Tisch? Das ist ja auch irgendwie total verrückt, aber gut, das wollte ich nur mal einwerfen.
Genau. Also gehen wir nochmal zurück zu den Beteiligten. Die haben, wir geben jetzt natürlich wieder, was sie uns erzählt haben. Das ist nicht unsere Meinung, aber das ist zum Stück weit das, was sie uns berichtet haben. Und
ja,
die waren alle durch die Bank der Überzeugung, dass mit der Restrukturierung nicht nur die Einlagen, sondern sogar die Zinsen rückzahlbar wären. Ja, also die sind weiterhin der Überzeugung, wenn die Restrukturierung sauber läuft, kommt alles Geld zurück und dazu noch die Zinsen, ist möglich. Es gibt große Überlegungen oder es sind Überlegungen am Gange, wie man das Portfolio zerschneiden kann, ja, damit, weil man die ja auch halt unterschiedlich verkaufen kann. Es gibt Sachen wie Heat, Wind, Solar, die unterschiedliche, ja, Verkaufszyklen haben werden. Man kann auch noch überlegen, ob man dann die Solarsachen in zwei Pakete macht oder ein Paket. Ich würde aber sagen, das sind Details. Auf jeden Fall gab es da die Überlegung. Unsere Verkäufe, das haben sie uns auch gut erklärt. Ich glaube, das war tatsächlich dann der Janis, das uns erklärt hat am nächsten Tag. Die Verkäufe, die darf man sich nicht so vorstellen, dass jemand kommt und, ja, vielleicht doch, es kommt jemand und will eine Million auf den Tisch legen, aber das ist ja das, was man nicht will, sondern es kommt jemand und sagt, okay, er ist bereit, die 15 Millionen oder was auch immer das Paket wert ist, zu bezahlen, nur das wird er nicht auf einmal bezahlen, das wird er dann auf zwei oder dreimal bezahlen. In der Regel gibt es eine erste Rate, eine zweite Rate, dann im Intermedio und am Schluss nochmal eine Abschlussrate und so. So läuft es dann. Das ist dann halt über, ich glaube, es waren 2 Jahre, das, oder was er uns da gezeigt hat, was das so gestaffelt ist in der Regel, so ein Verkaufsprozess oder 3 Jahre maximal.
Ja, aber ich würde eher mit mehr rechnen. Also weißt du, wie das mal ist, bis es als.
Ich meine nicht, bis es initiiert ist, sondern ich meine, wenn das erste Mal Geld fließt und dann geht es dann nochmal 3 Jahre weiter oder so, bis es die letzte Rate oder so fertig ist, meine ich.
Also, ja, genau. Das stimmt, ja.
Genau, das war so das Erste, was ich dann ganz spannend fand, wie sowas tatsächlich dann wohl ablaufen könnte, ne? Und was halt trotzdem der gute Punkt ist, ich meine, diese unterschiedlichen Kraftwerke, die haben ja aktuellen Cashflow. Ja, sie haben stetigen Cashflow, der kann ebenso für Rückzahlen genutzt werden.
Ja, genau. Ich glaube, das wäre jetzt auch ein Unterschied dann zur Insolvenz. Ich glaube, dann würde das Thema Cashflow von den Kraftwerken auch enden. Das heißt, die würden dann quasi nicht mehr mitarbeiten.
Ja.
Und interessant fand ich auch noch den Aspekt, dass es halt auch wohl verschiedene Szenarien für unterschiedliche Anleger gibt. Also es gab ja diese Umfrage, die sie letztens gemacht haben. Und da kam halt bei raus, dass einige zum Beispiel früher raus wollen auf Kosten eines Abschlags, andere wollen länger warten und dann lieber die Zinsen mitnehmen. Das gibt Ventus dann auch nochmal mehr Spielraum und Möglichkeiten, vielleicht einige Anleger eventuell früher auszuzahlen. Und ja, andere, die ja länger warten wollen, die kriegen halt mehr raus. Aber vielleicht wollen ja einige sofort ihre Liquidität haben oder müssen die Liquidität haben und die dann halt schneller dann raus zu, nicht kaufen, aber auszuzahlen.
Ja, ich hab dann auch noch gnadenlos dort meine persönlichen Interessen als Investor vertreten. Ja? Also mein Wunsch ist es, definitiv die Restrukturierung durchzuführen. Von einer Insolvenz halte ich überhaupt nichts. Kommen wir später noch dazu, warum. Aber ich würde trotzdem auch sagen, sie sollen so schnell wie nur möglich Geld auskehren. Eben sei es durch monatlichen Cashflow oder sobald Teilverkäufe realisiert werden, dann auch raus damit und das Ganze halt regelmäßig und sobald Geld da ist, wieder Geld auskehren. Und mit der Variante hätten sie definitiv meine Stimme sicher.
Ja, genau. Und ich glaube, da haben wir doch die gleiche Meinung und die Unternehmensführung, glaube ich, größtenteils auch. Da gibt es ein, zwei Unstimmigkeiten, aber es geht ja am Ende darum, den Ball jetzt so schnell wie möglich ins Rollen zu bringen, damit die Anleger halt auch sehen, es passiert was. Und jeder Euro, der halt da rausfließt, muss man ja auch sagen, damit senkt man das Mezzaninportfolio Stück für Stück. Und es wird da hinten auch raus dann einfacher, den Rest dann abzustottern. Und wer weiß, vielleicht muss am Ende auch gar nicht alles verkauft werden. Das kommt ja auch ein bisschen darauf an, was sie da für Preise für diese Pakete erreichen. Aber ja, es ist halt alles auch nur Spekulation. Also genau wissen wir es halt alle nicht.
Genau, das ist ja auch der Punkt, ne? Also ob die Kraftwerke jetzt zu optimistisch im Buchwert bewertet wurden, ich habe da echt keine Ahnung. Da haben wir ja die Für- oder Widerstimmen gelesen, ob sie irgendwie an was Unrealistisches glauben, na, also wirklich alles und Zinsen rauszuholen, da habe ich keine Ahnung. Aber dass sie mir in jeder Situation dreist ins Gesicht gelogen haben, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Oder dann müssen sie im Riga-Theater unbedingt alle anfangen. Also das Aber das ist ja nur ich, ne? Vielleicht bin ich ja der naive kleine Finfluencer. Aber ja, ist so. Also ich meine, mich haben schon Leute angelogen, wo ich es dann auch nicht gemerkt habe oder erst spät gemerkt habe. Aber da haben dann relativ viele gelogen. Das haben mir alle in die Richtung argumentiert. Ja, also von daher kann ich mir das vorstellen. Aber wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung. Also ich werde auf jeden Fall definitiv für die Restrukturierung stimmen. Mir scheint das nämlich der einzige sinnvolle Weg, um möglichst viel zurückzubekommen. Weil das Problem nämlich, ich habe es ja gesagt, zur Insolvenz, da verdienen nämlich die anderen das Geld. Ich sehe das nämlich ziemlich gut gerade bei Lendi. Also wer da auch dabei ist, der weiß, wie das funktioniert. Das wird nämlich extrem hingeschleppt. Dabei fallen die ganze Zeit Verwaltergebühren an und sind nämlich in so einem größeren Fall ja auch ein paar Millionen, was dann ruckzuck weg sind. Weil da werden nämlich nicht nur ein einzelner Insolvenzverwalter draufgesetzt, da wird ein ganzes Team draufgesetzt. Das muss ja dann auch alles einzeln geprüft werden. Da muss jede Rechnung geprüft werden. Das heißt, man kann sich vorstellen, da wird ein ganzes Büro geheiert, die dann das Ganze prüft und dann halt auch noch ein paar Euro verdient. Und ich meine, wer schon mal bei einem Anwalt war, der weiß, dass ein Anwalt nicht 100 Euro in der Stunde nimmt. Auch nicht 200 Euro. Gut, vielleicht ein günstiger. Also von daher, für mich ist die Insolvenz ein ganz übles Thema eigentlich. Und was halt auch wichtig ist, was man nicht weiß oder was viele nicht wissen, ich sehe es jetzt auch da bei Lendi, ja, da gibt's keine Zwischenzahlung, ja, also da gibt's kein Geld jetzt im Moment. Das wird erst ganz, ganz, ganz am Schluss passieren. Also bei einer Insolvenz wird erst am Ende ausgezahlt. Und solange die nämlich läuft, bekommen eben nur die Anwälte und die Verwalter und die Angestellte das Geld, aber die Gläubiger, die bekommen erst, wenn alles fertig ist, am Ende und abgerechnet wird.
Ja.
Frage mich natürlich schon, ob da die Anreize echt richtig gesetzt sind, über so ein Ding. Also ich weiß auch nicht, also wer da geschützt wird, muss ich echt sagen. Weiß auch nicht, also als Anleger fühle ich mich da nicht geschützt.
Das könnte natürlich sein, aber ich kann das bestätigen, was du gesagt hast. Also ich bin ja auch schon bei der ein oder anderen Insolvenz dabei gewesen. Ich glaube, die letzte war jetzt Coinloan. Das war ja auch eine estnische Insolvenz. Und ich glaube, da gab es am Ende 40% zurück, aber auch wirklich erst am Ende. Ja genau, habe ich auch mit weniger gerechnet, ehrlicherweise. Aber da gab es auch keine Zwischenzahlung. Und ganz im Gegenteil war das war echt so ein Chaos. Warst du dabei bei Coinloan?
Nee, ich bin nicht. Gott sei Dank nicht.
Auf jeden Fall, also diese Mailketten auf Estnisch und dann haben sie auf einmal alle Anleger irgendwie auf CC gesetzt und dann haben alle geantwortet. Oh mein Gott.
Also ich kann auch sagen, wer alles bei Lendi dabei war. Klarnamen, ne? Also Grüße gehen raus an Also da sind alle Namen drauf. Also sind alle Namen drauf. Ja, ja, es sind keine Adressen drauf, aber halt die kompletten Klarnamen sind drauf und Gläubiger. Ich kann auch sagen, wie viel ich habe, weil steht die Summe drin. Ich wüsste schon mich schon gar nicht mehr. Bei mir sind es 400 Euro, aber ich weiß auch, dass jemand anderes 8.000 Euro oder 10.000 Euro dort liegen hatte. Ist alles drin in der Insolvenzliste. Kann man sich angucken. Wird immer rumgeschickt, jedes Mal neu und jedes Mal steht wieder irgendwie, ich weiß nicht, ich lese mittlerweile auch wirklich nicht mehr, weil seit Jahren kommt eigentlich nichts. So, und dann, ich vermute dann, das, was noch da ist, schmelzt halt immer mehr weg.
Ja.
Wir haben ja ein paar gute Beispiele dafür, dass es besser laufen kann. Ne? Also ich meine, Mintos-Investoren sollten das eigentlich wissen.
Ja, genau. Da gibt es ja den Fall Planet 42, das ist, glaube ich, auch exakt, auch die sind in der Sanierung. Allerdings ist die Struktur, glaube ich, ein bisschen eine andere, aber zumindest haben die auch einiges zurückgezahlt. Die sind ja noch im Sanierungsverfahren, das heißt, es ist noch nicht beendet, aber zumindest der Anfang sah damals ganz gut aus. Aber da geht es halt auch um das Verkaufen von den Assets, da waren es ja Autos und das wäre zumindest ein Vergleichsfall, den man sich mal anschauen könnte. Ansonsten, das, was du eben gesagt hast mit den Klarnamen, das ist übrigens nicht nur in Estland passiert, das war auch bei Celsius, bei dieser großen, das war glaube ich Chapter 11, das war glaube ich keine richtige Insolvenz, aber da gab es dann auch irgendwie eine Website, die geleakt wurde, wo man dann einfach den Namen eingeben konnte, konnte man exakt sehen, was derjenige da investiert hat.
Sorry, aber ich glaube, das ist kein Leak, ich glaube, das ist einfach so bei einer Insolvenz. Also die Liste ist mindestens mal vom Insolvenzverwalter oder vom Gericht. Das ist eine offizielle Liste. Ich weiß nicht, ob ich sie veröffentlichen darf. Tatsächlich, sonst wäre sie in die Show Notes.
Das fand ich auch richtig krass.
Das ist eine offizielle Liste. Da könnte wer da drin ist, der sieht jeden Namen. Also, das ist nichts, was da, wird nichts geschwärzt. Okay. Ist nicht nur mein Name drin, sondern, und die anderen sind geschwärzt, sondern sind alle Namen drin.
Okay. Gut. Naja, auf jeden Fall muss man sich bei einer Insolvenz, glaube ich, auf die ein oder andere Überraschung gefasst machen. Kann man, glaube ich, so sagen, dass das eventuell nicht sauber laufen wird. Nicht so ganz einfach.
Genau. Ja. Lars, hast du noch was? Sonst würde ich sagen, kommen wir nämlich mal Richtung Ende, oder?
Nee, genau. Das soll ja eigentlich nur ein kurzer Reisepodcast gewesen sein, aber wir wollten ja einfach ein bisschen berichten von dem, was wir so gesehen haben und wen wir gesehen haben, mit wem wir gesprochen haben. Und ja, ich hoffe, das konnten wir ganz gut rüberbringen. Ansonsten gibt's von meiner Seite nichts mehr. Ich bin super gespannt, wie das jetzt abläuft im Ventus-Fall und natürlich auch, wie sich Astera weiterentwickelt. Ja, bleibt eine spannende Zeit, glaube ich.
Ja, ich bin auch gespannt, ob mal bald die ganze Geschichte rauskommt, weil es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Also sogar mehr, würde ich behaupten. Es gibt nie ein Schwarz-Weiß und wir wissen ja alle, niemand arbeitet für Luft und am allerwenigsten nur für die Liebe. Und ja, also wir sind wieder mal tief abgetaucht vom schönen Dorf Astera bei Ardasi in die Untiefen von Ventus, aber wie ich ja gelernt habe, die P2P-Welt ist klein und ja, vielleicht werden wir ja bald mal demnächst nach eingeladen, um die andere Seite der Medaille kennenzulernen.
Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ja, ist auf jeden Fall auch eine schöne Ecke. Also da kann man es auch aushalten. Das wäre mal was.
Genau. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart und uns geduldig zugehört habt oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke auch von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.